Wir sind im Jahr 1849 angekommen. Samuel Langhorne Clemens, wie er damals noch heißt, ist 14 Jahre alt. Und wir hören nun weiter von seiner Jugend am Mississippi, in dem Städtchen Hannibal, ungefähr 200 Kilometer oberhalb von St. Louis und der Mündung des Missouri. Hören Sie bitte wieder Martin Held.
Tom Nash, der Sohn des Postmeisters, war in meinem Alter. Der Mississippi war zugefroren und wir beide gingen eines Nachts Schlittschuhlaufen, wahrscheinlich ohne Erlaubnis. Ich glaube nicht, dass wir mit Erlaubnis gegangen wären, denn Schlittschuhlaufen zu mitternächtlicher Zeit war kein besonderes Vergnügen, ausgenommen dann, wenn es verboten war. Um Mitternacht, als wir schon mehr als eine halbe Meile quer über den Fluss in Richtung Illinois gelaufen waren, hörten wir ein unheilvolles Dröhnen und Knirschen und Krachen zwischen uns und dem heimatlichen Ufer. Wir wussten, was das bedeutete. Der Fluss brach auf. Ziemlich verängstigt machten wir uns auf den Heimweg. Wir rasten übers Eis, sobald das Mondlicht durch die Wolken drang und wir sehen konnten, wo Eis und wo Wasser war. Zwischendurch warteten wir, fuhren wieder los, wenn wir eine gute Eisbrücke fanden, blieben wieder stehen, wenn wir das blanke Wasser vor uns sahen und warteten verzweifelt darauf, dass eine große Eisscholle kam, auf der wir hinübergelangen konnten. Wir brauchten eine Stunde zu dieser Fahrt, einer Fahrt, die von bösen Vorahnungen überschattet war. Aber schließlich waren wir nahe am Ufer angelangt. Wir mussten wieder warten. Wieder war eine Stelle zu überbrücken. Rings um uns tauchten Eisschollen ins Wasser, knirschten, türmten sich am Ufer zu Bergen auf und die Gefahr wurde größer statt kleiner. Da wir unbedingt festen Boden erreichen wollten, starteten wir zu früh und sprangen von Scholle zu Scholle. Tom verrechnete sich und erreichte die eine nicht. Er musste ein raues Bad nehmen, war aber bereits so nahe am Ufer, dass er nur noch einen oder zwei Stöße zu schwimmen hatte, bevor er Grund unter den Füßen spürte und an Land kriechen konnte. Ich kam kurz danach ohne Zwischenfall ans Ufer. Wir waren die ganze Zeit über schweißbedeckt gewesen und Toms Bad hatte katastrophale Folgen. Er musste sich ins Bett legen und bekam eine Krankheit nach der anderen. Zuletzt Scharlach. Und als es vorbei war, war er taub. Im Lauf von ein oder zwei Jahren verlernte er dann natürlich auch das Sprechen. Einige Jahre später brachte man ihm das Reden wieder einigermaßen bei, aber man kam nicht immer dahinter, was er sagen wollte. Da er sich selbst nicht sprechen hörte, konnte er seine Stimme nicht modulieren. Wenn er glaubte, leise und vertraulich zu reden, konnte man ihn in Illinois hören. Vor 4 Jahren lud mich die Universität von Missouri zu einem Besuch ein, um mir die Würde eines Ehrendoktors der Rechte zu verleihen. Ich benutzte die Gelegenheit, um eine Woche in Hannibal zu verbringen. Das ist jetzt eine Stadt. Zu meiner Zeit war es ein Dorf. 55 Jahre waren vergangen, seit Tom Nash und ich jenes Abenteuer erlebt hatten. Als ich zum Bahnhof ging, um Hannibal wieder zu verlassen, war dort eine große Menschenmenge versammelt. Ich sah, wie Tom Nash eine freigebliebene Stelle überquerend auf mich zukam und ging ihm entgegen. Ich hatte ihn sofort wiedererkannt. Er war alt und weißhaarig, aber er hatte immer noch etwas von dem 15-jährigen Jungen an sich. Er trat zu mir, legte seine beiden Hände wie eine Trompete an mein Ohr, machte mit dem Kopf eine Bewegung in Richtung der Bürgerschaft und sagte vertraulich, mit der Lautstärke eines Nebelhorns: Dieselben alten Trottel, Sam. Im Jahre 1849, als ich 14 Jahre alt war, wohnten wir noch in Hannibal, am Ufer des Mississippi, in dem neuen Holzhaus, das mein Vater 5 Jahre vorher gebaut hatte. Besser gesagt, einige von uns wohnten im neuen Teil, die übrigen in dem damit verbundenen, dahinterliegenden alten Teil. Im Herbst gab meine Schwester ein Fest, zu dem sie alle heiratsfähigen jungen Leute des Dorfes einlud. Ich war zu jung für diesen Kreis und sowieso zu schüchtern, um mit jungen Damen gesellschaftlich zu verkehren. Also wurde ich nicht eingeladen, jedenfalls nicht für den ganzen Abend. Meine Anwesenheit sollte sich auf 10 Minuten beschränken. Ich sollte in einem kurzen Märchenspiel die Rolle des Bären übernehmen. Mein Bärenkostüm bestand aus eng anliegendem, braunem, haarigem Zeug. Etwa um 9:30 Uhr sagte man mir, ich solle auf mein Zimmer gehen, mich verkleiden und in einer halben Stunde fertig sein. Ich machte mich auf den Weg, doch dann überlegte ich mir es anders. Ich wollte noch etwas üben. Und dafür war das Zimmer zu klein. Ich lief hinüber zu dem großen, unbewohnten Haus an der Ecke der Hauptstraße, merkte aber nicht, dass noch ein Dutzend anderer junger Leute zum Umkleiden dorthin gingen. Ich nahm den kleinen Negerjungen Sandy mit und wir suchten uns einen geräumigen, leeren Raum im ersten Stock aus. Beim Eintreten unterhielten wir uns und sahen daher nicht, dass zwei halbbekleidete junge Damen die Gelegenheit ergriffen, sich hinter einen Wandschirm zu flüchten. Ihre Kleider und Wäsche hatten sie an Haken hinter der Tür aufgehängt, aber das bemerkte ich nicht, weil Sandy die Tür zumachte. Und da er an nichts anderes als an die Aufführung dachte, merkte er es ebenso wenig wie ich. Der Wandschirm war wackelig und hatte viele Löcher, was mich aber nicht störte, da ich ja nicht wusste, dass die Mädchen dahinter standen. Hätte ich's gewusst, dann hätte ich mich bestimmt nicht in dem unbarmherzigen Mondlicht ausgezogen, das durch die vorhanglosen Fenster hereinflutete. Ich wäre vor Scham gestorben. Von keiner Vorahnung bekümmert, entkleidete ich mich völlig und begann zu üben. Ich war voller Ehrgeiz, war entschlossen, einen Bombenerfolg zu verbuchen und brannte darauf, als Bär berühmt zu werden, um weitere Rollen zu erhalten. Ich widmete mich also meinen Übungen mit einer Hingabe, die Großes versprach. Ich sprang auf allen Vieren hin und her von einer Wand zur anderen, während Sandy begeistert applaudierte. Ich ging aufrecht, brummte, schnappte um mich und fletschte die Zähne. Ich stand Kopf, schlug Rad, vollführte einen tollpatschigen Tanz, bei dem ich die Tatzen abbog und mit meiner nur in der Einbildung vorhandenen Schnauze nach rechts und links schnüffelte. Ich tat alles, was ein Bär kann und vieles, was er niemals tun könnte und was ein einigermaßen würdevoller Bär auch niemals tun würde. Und natürlich hatte ich keinerlei Verdacht, dass ich damit irgendjemandem außer Sandy ein Schauspiel bot. Schließlich legte ich, während ich gerade auf dem Kopf stand, eine Ruhepause ein. Einen Moment lang war es still. Dann hörte ich Sandy neugierig erregt fragen: Master Sam, hast du schon mal einen gedörrten Hering gesehen?
Nein. Was ist das?
Ein Fisch.
Na und? Ist da was Besonderes dran?
Jawohl, Herr. Da mache ich jede Wette. Die essen die Innerei und alles.
Und dann hörte ich, wie hinter dem Wandschirm weibliche Stimmen in halb unterdrücktes Kichern ausbrachen. Alle Kraft verließ mich. Ich fiel zusammen wie ein unterminierter Turm und riss im Fallen den Wandschirm mit, der die jungen Damen unter sich begrub. In ihrer Angst stießen sie ein paar durchdringende Schreie aus, wahrscheinlich später noch mehr, aber ich hatte keine Zeit, sie zu zählen. Ich griff meine Kleider und floh, gefolgt von Sandy, hinunter in den dunklen Flur. In einer halben Minute war ich angezogen und durch die Hintertür verschwunden. Ich ließ Sandy ewiges Schweigen schwören, dann verzogen wir uns und versteckten uns, bis das Fest vorbei war. Mein Ehrgeiz war dahin. Nach meinem Abenteuer hätte ich dieser ausgelassenen Gesellschaft nicht gegenübertreten können, denn zu ihr gehörten zwei Darstellerinnen, die mein Geheimnis kannten und die die ganze Zeit heimlich über mich lachen würden. Man suchte mich, fand mich aber nicht. Den Bären musste ein junger Herr in Zivil spielen. Es war still im Haus, alle schliefen, als ich mich endlich heimwagte. Mir war das Herz schwer. Und ein Gefühl bitterer Scham erfüllte mich. Auf meinem Kopfkissen war ein Stück Papier befestigt. Und darauf stand ein Satz, der mein Herz nicht leichter machte, sondern mir die Schamröte ins Gesicht trieb. Er war in einer mühsam verstellten Handschrift geschrieben und hatte folgenden spöttischen Inhalt. Im Bärenkostüm hättest du wahrscheinlich nichts getaugt, aber im Adamskostüm warst du sehr gut. Oh, sehr, sehr gut. Wir glauben immer, Jungen seien rüde, gefühllose Geschöpfe. Aber das stimmt nicht immer. Jeder Junge hat eine oder zwei empfindliche Stellen. Und wenn man herausbekommt, wo sie sind, braucht man sie nur anzutippen, um ihn in Weißglut zu bringen. Ich habe unter diesem Vorfall entsetzlich gelitten. Ich erwartete, dass am nächsten Morgen das ganze Dorf Bescheid wüsste. Aber das war nicht der Fall. Das Geheimnis blieb auf die beiden Mädchen, Sandy und mich, beschränkt. Obwohl das meine Pein etwas linderte, genügte es mir nicht. Denn das Hauptproblem blieb dasselbe. Vor 4 spöttischen Augen hatte ich mich blamiert. Aber ebenso gut hätten es 1000 sein können. Denn ich hielt den Blick eines jeden Mädchens für etwas, wovor man sich fürchten musste. Mehrere Wochen lang konnte ich keiner jungen Dame ins Gesicht sehen. Ich schlug verwirrt die Augen nieder, wenn eine mich anlächelte und grüßte, sagte zu mir selbst, das ist eine von ihnen, und lief rasch weg. Natürlich traf ich die richtigen Mädchen überall, aber falls sie es sich jemals anmerken ließen, war ich nicht klug genug, darauf zu kommen. Als ich 4 Jahre später aus Hannibal fortzog, war das Geheimnis immer noch ein Geheimnis. Ich hatte die Mädchen nie herausgefunden und rechnete auch nicht mehr damit. Damals, als mir dieses Missgeschick zustieß, war eines der nettesten und hübschesten Mädchen im Dorf eine junge Dame, die ich Mary Wilson nennen werde, weil sie in Wirklichkeit nicht so hieß. Sie war 20 Jahre alt, zierlich und sanft. Ein süßes, exquisites Persönchen von gütigem, liebenswürdigem Wesen. Ich hatte ihr gegenüber eine heilige Scheu, denn sie schien mir aus dem Stoff gemacht, aus dem Engel sind, und daher mit Recht unnahbar. Schon gar für einen so unheiligen, gewöhnlichen Jungen wie mich. Sie hatte ich nie in Verdacht. Aber der Schauplatz wechselt nach Kalkutta. 47 Jahre später. Es war im Jahre 1896. Ich befand mich auf einer Vortragsreise. Als ich das Hotel betrat, bewegte sich, umflossen vom strahlenden Sonnenschein Indiens, eine Vision an mir vorbei. Jene Mary Wilson meiner längst vergangenen Kindheit. Es war bestürzend. Bevor ich mich von meinem freudigen Schreck erholt hatte und sie ansprechen konnte, war sie verschwunden. Ich glaubte, eine Erscheinung gesehen zu haben. Aber es war Wirklichkeit. Sie war die Enkelin der anderen Mary Wilson. Diese, inzwischen verwitwet, war oben auf ihrem Zimmer und ließ mich kurz darauf zu sich bitten. Sie war alt und grauhaarig, sah aber immer noch jugendlich und hübsch aus. Wir setzten uns und plauderten. Durstig tranken wir aus dem belebenden Becher der Vergangenheit, der ergreifenden, der herrlichen, der geliebten und beklagten Vergangenheit. Wir nannten die Namen, die unsere Lippen seit 50 Jahren nicht mehr ausgesprochen hatten, und sie klangen wie Musik. Mit ehrfürchtigen Händen gruben wir unsere Toten aus, die Gefährten unserer Jugend, und streichelten sie mit unseren Worten. Wir durchforschten die verstaubten Kammern unserer Erinnerung und brachten ein Ereignis nach dem anderen ans Licht. Episode auf Episode, Torheit auf Torheit. Und wir lachten so herzlich darüber, dass uns die Tränen herunterliefen. Und schließlich sagte Mary ganz unerwartet, ohne jede Vorbereitung, »Sag doch mal, was ist das Besondere an gedörrten Heringen?« Mir schien das in einem geheiligten Moment wie diesem eine seltsame Frage. Und noch dazu höchst belanglos. Ich war etwas schockiert. Und doch spürte ich, dass sich irgendwo auf dem Grund meines Gedächtnisses irgendetwas rührte. Ich begann nachzudenken, zu grübeln, zu suchen. Gedörrte Heringe, das Besondere an Ich sah auf. Ihr Gesicht war ernst, aber in ihren Augen sah ich ein heimliches Glitzern, das. Und plötzlich wusste ich, und weit da hinten in der grauen Vergangenheit hörte ich eine unvergessene Stimme murmeln: Die essen die Innerei und alles. Na, endlich. Wenigstens eine von euch habe ich gefunden. Wer war die andere? Hier jedoch zog sie einen Strich. Das sagte sie mir nicht. Aber nicht alles im Leben eines Jungen ist Komödie. Viel Tragisches findet den Weg dorthin. Der betrunkene Landstreicher, der im Ortsgefängnis verbrannte, belastete mein Gewissen noch 100 Nächte danach und erfüllte sie mit grässlichen Träumen. Träumen, in denen ich sein flehendes Gesicht sah, wie es in der schrecklichen Wirklichkeit ausgesehen hatte, gegen das Fenstergitter gepresst, dahinter ein roter Höllenschein, ein Gesicht, das zu sagen schien: Wenn du mir nicht die Streichhölzer gegeben hättest, wäre das nicht geschehen. Du bist verantwortlich für meinen Tod. Ich war nicht verantwortlich dafür, denn ich wollte ihm nicht Böses, sondern Gutes tun, als ich ihm die Streichhölzer überließ. Aber trotz allem, mein Gewissen war gut presbyterianisch und kannte nur eine Pflicht: den es sich zum Sklaven gemacht hatte, unter jedem Vorwand und bei jeder Gelegenheit zu hetzen und zu quälen, besonders dann, wenn es sinn- und grundlos war. Der Landstreicher, der an allem selbst schuld war, litt 10 Minuten. Ich, der unschuldig war, litt 3 Monate. Im Zeitraum von nur 2 Jahren erlebten wir 2 oder 3 weitere Tragödien, und ich hatte das Pech, sie immer aus nächster Nähe beobachten zu können. Da war der Sklave, der eines geringfügigen Vergehens wegen mit einem großen Klumpen Schlacke niedergeschlagen wurde. Ich sah ihn sterben. Und der junge Kalifornier, der von einem betrunkenen Kameraden mit einem Bowie-Messer erstochen wurde. Ich sah das rote Leben aus seiner Brust sprudeln. Und dann der Fall der beiden brutalen Brüder und ihres harmlosen alten Onkels. Einer von ihnen kniete auf der Brust des alten Mannes, während der andere mehrmals versuchte, ihn mit einem Allen-Revolver zu töten, der nicht losging. Natürlich kam ich gerade in diesem Moment vorbei. Dann war da der Fall des jungen kalifornischen Auswanderers, der sich im Rausch vornahm, ganz allein in einer dunklen, gewitterverhangenen Nacht das Welshman-Haus zu überfallen. Dieses Haus stand auf halber Höhe des Holidays Hill und wurde nur von einer armen, aber ehrbaren Witwe und ihrer untadeligen Tochter bewohnt. Der wüste Eindringling weckte mit seinem lästerlichen Geschrei, seinen groben Herausforderungen und Obszönitäten das ganze Dorf auf. Ich ging mit einem Freund, ich glaube, es war John Briggs, hinauf, um zuzusehen und zuzuhören. Die Gestalt des Mannes war nur schwach zu erkennen. Die Frauen, die auf der unteren Veranda standen, sahen wir im dunklen Schatten des Daches überhaupt nicht, hörten aber die Stimme der Älteren. Sie hatte eine alte Schrotflinte geladen und warnte den Mann. Es würde ihn das Leben kosten, falls er noch dort stünde, wenn sie bis 10 gezählt hätte. Sie begann langsam zu zählen. Er begann zu lachen. Bei 6 hörte er damit auf. Dann tönte mit fester Stimme gesprochen der Rest der Geschichte durch die tiefe Stille. 7, 8, 9. Eine lange Pause. Wir hielten den Atem an. 10. Ein roter Feuerstrahl züngelte durch die Nacht und mit zerfetzter Brust stürzte der Mann zu Boden. Dann brachen Regen und Donner los und im Schein der Blitze schwärmten die wartenden Dorfbewohner wie eine Invasion von Ameisen den Hügel herauf. Diese Leute sahen, wie es weiterging. Ich aber hatte genug gesehen und war befriedigt. Ich ging heim, um zu träumen, und wurde nicht enttäuscht. In Hannibal war ich im Alter von etwa 15 Jahren Kadett in der Enthaltsamkeitsliga, einer Organisation, die mindestens 1 Jahr lang, vielleicht sogar länger wahrscheinlich, überall in den Vereinigten Staaten auftauchte. Mitglied zu sein bedeutete, dass man sich verpflichten musste, auf Tabak zu verzichten, solange man dazugehörte. Das heißt, es bedeutete teils diese Verpflichtung, teils das Privileg, eine rote Wollschärpe zu tragen. Aber die Hauptsache war die rote Wollschärpe. Die Jungen traten bei, um sie tragen zu dürfen. Die Sache mit der Verpflichtung war unwichtig. Verglichen mit der Schärpe war sie von so geringer Bedeutung, dass sie eigentlich überhaupt nicht existierte. Die Liga war deshalb so klein und kurzlebig, weil es nicht genug Feiertage gab, um ihr zu Ansehen zu verhelfen. Antreten, marschieren und die roten Schärpen vorführen konnten wir am 1. Mai mit der Sonntagsschule und am 4. Juli mit der Sonntagsschule, der Freiwilligen Feuerwehr und der Heimwehr. Aber eine moralische Jugendorganisation kann man nicht dadurch am Leben erhalten, dass man zweimal jährlich Schärpen zur Schau stellt. Als einfaches Mitglied hätte ich nicht mehr als einen Aufmarsch überstanden, aber ich war erlauchter, erhabener, ehrwürdiger Schriftführer und königlicher Aufseher des inneren Kreises. Ich durfte mir die Parolen ausdenken und eine Rosette an meiner Schärpe tragen. Unter diesen Umständen gelang es mir, standhaft zu bleiben, bis ich den Ruhm aus zwei Aufmärschen eingeheimst hatte. 1. Mai und 4. Juli. Dann trat ich schnurstracks zurück und verließ ebenso schnurstracks das Clubheim. Ich hatte volle 3 Monate nicht geraucht und kann in Worten gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich danach sehnte. Seit meinem 9. Lebensjahr war ich Raucher. Die ersten 2 Jahre heimlich, dann aber nach dem Tod meines Vaters in aller Öffentlichkeit. Ich war noch keine 30 Schritt von der Tür des Clubheims entfernt, da rauchte ich bereits und war äußerst glücklich. Ich weiß nicht, welche Zigarrenmarke es war. Sicher keine Auslese, sonst hätte sie der vorherige Raucher nicht so schnell weggeworfen. Aber mir war klar, dass es die beste Zigarre war, die jemals hergestellt wurde. Der vorherige Raucher wäre derselben Meinung gewesen, hätte er 3 Monate ohne Tabak leben müssen. Ich rauchte diesen Stummel ohne Schamgefühl. Heute könnte ich das nicht, ohne mich zu schämen, denn inzwischen bin ich kultivierter geworden. Aber rauchen würde ich ihn trotzdem. Ich kenne mich und die Spezies Mensch gut genug, um das zu wissen. Damals waren einheimische Zigarren so billig, dass jemand, der sich auch nur das Geringste leisten konnte, sich Zigarren leisten konnte. Mr. Gard besaß eine große Tabakmanufaktur und hatte außerdem im Dorf einen kleinen Laden, wo er seine Ware verkaufte. Er führte eine Zigarrensorte, die selbst die ärmsten Leute kaufen konnten. Er hatte sie bereits seit etlichen Jahren auf Lager und obwohl sie von außen recht gut aussahen, bestanden sie innen nur noch aus Staub, den sie in Form eines Rauchwölkchens von sich gaben, wenn man sie auseinanderbrach. Ihres äußerst niedrigen Preises wegen war diese Sorte sehr beliebt. Mr. Gard hatte andere billige Sorten, darunter einige schlechte, aber dass gerade diese alle anderen schlug, drückte sie schon in ihrem Namen aus. Sie hieß Gards Höllenkraut. Wir handelten immer alte Zeitungen, Tauschexemplare gegen diese Sorte ein. Als ich ein junger Mann war und auch noch in mittleren Jahren, pflegte ich mich von Zeit zu Zeit mit Besserungsabsichten zu quälen. Und ich habe diese Seitensprünge niemals bereut, denn ganz gleich, ob die Zeit der Entbehrung lange oder kurz war, das Vergnügen, das ich bei der Rückkehr zum Laster empfand, belohnte mich stets für alles.